Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendung Mensch und Medizin im Kontrafunk. Am Mikrofon für Sie heute Verena Strauß. Viele Mediziner verstehen medizinische Fachberichte nicht. Über diese verstörende Tatsache sprechen wir mit Professor Dr. Gerd Gegerenzer. Er stellt uns sein Modell eines Gesundheitssystems vor, das Milliarden einsparen und uns Patienten vor unsinnigen Behandlungen bewahren könnte. Zu Gast ist auch die Zahnärztin Pia Aksoy, die vor Gericht einen Erfolg in der Klage gegen den Pharmariesen AstraZeneca erzielt hat. Das ist endlich mal eine gute Nachricht im Bereich der Corona-Aufarbeitung, während zeitgleich das Instrument der Panikmache noch sehr beliebt ist. Neu im Sortiment der Angst, das Hantavirus, das derzeit durch viele Medien geistert, eigentlich durch alle. Der Allgemeinmediziner Dr. Gunther Frank ist zu Gast, um den Fall für uns einzuordnen. Außerdem gibt es auch heute wieder in dieser Sendung eine aktuelle Ausgabe der Mensch- und Medizin-Nachrichten. Wenn Sie sich über Schaden und Nutzen medizinischer Behandlungen informieren, dann lesen Sie wahrscheinlich eine Broschüre zum Thema und fragen Ihren Arzt um Rat und der wird Ihnen dann vermutlich eine Empfehlung aussprechen und diese gegebenenfalls auch wissenschaftlich untermauern. Dabei ist es recht wahrscheinlich, dass Sie irreführend beraten werden. Bestenfalls folgen Sie also einer ärztlichen Empfehlung, die unnötig ist, im schlimmsten Fall schadet die sogar. Zu diesem Schluss kommt unser heutiger Gast, Professor Dr. Gerd Gegerenzer. Er ist Psychologe, ehemaliger Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und Herr Gegerenzer, Sie gelten als einer der 100 einflussreichsten Denker der Welt. Herzlich willkommen im Kontrafunk.
Nun, ich freue mich, hier mit Ihnen zu sein.
Es klingt beinahe unglaublich, wenn ich in Ihren Artikeln lese, dass viele Patienten falsch beraten und falsch behandelt werden, weil Ärzte medizinische Informationen selber nicht komplett verstehen. Wie kommt das?
Also das ist eines der Probleme im Gesundheitssystem, was am wenigsten bekannt ist, nämlich dass Ärzte in der Ausbildung an den Universitäten und auch in der Fortbildung kaum lernen, Gesundheitsstatistiken zu verstehen. Das heißt, viele sind dann als praktizierende Ärzte nicht in der Lage, einen Artikel im eigenen Fach kritisch zu lesen. Also es liegt nicht hier am ärztlichen Gehirn. Im Gegenteil, wir haben gezeigt, dass man dieses Verständnis von Evidenz sehr leicht und sehr effektiv lehren kann. Es ist nur nicht Teil der Universitätsausbildungen. Zumindest wird die Ausbildung nicht so gemacht, dass es dann die Ärzte auch noch Jahre nachher verstehen.
Jetzt fordern Sie eine, verständlicherweise, Neuauflage des Gesundheitssystems. Sie sprechen vom Jahrhundert des Patienten. Was genau meinen Sie damit?
Ja, also die Fortschritte in der Medizin sind ja so im 19. Jahrhundert etwa durch bessere Hygiene und klares Wasser und gesunde Ernährung gekommen. Heute brauchen wir bessere Information und ein Gesundheitssystem, was in erster Linie für den Patienten da ist. Und die Hindernisse sind neben der mangelnden Ausbildung von Ärzten in Denken mit Ungewissheiten, sind die Interessenkonflikte. Das heißt, das ist besonders deutlich in den USA, wo ein System existiert, was profitgetrieben ist. Und das dritte Hindernis, das ist defensive Medizin. Das heißt, Ärzte schützen sich selbst vor dem Patienten als möglichen Kläger.
Können Sie uns ein konkretes Beispiel für unnötige Behandlungen geben, die eben auf mangelhaften Informationen von Seiten der Mediziner beruhen?
Ein Beispiel sind bestimmte Krebsfrüherkennungen, die auch gar nicht empfohlen werden von den internationalen Gesellschaften, die aber dennoch durchgeführt werden. Dann gibt es auch Krebsfrüherkennungen, die empfohlen werden, aber wo die Evidenz zeigt, dass das Leben nicht verlängert werde. Also zu letzteren gehört zum Beispiel Mammographie-Screening. Und hier steht im Weg für die Aufklärung der Patienten natürlich das Interesse von Industrie, die möglichst viele Geräte verkaufen möchte.
Ich hatte auch in, ich weiß gar nicht, ob es in einem Ihrer Artikel war, ein Beispiel gelesen, dass in den USA Gebärmutterkrebsvorsorge bei Frauen angeraten wurde, deren bereits die Gebärmutter entfernt worden ist. Das ist ja irrsinnig.
Ja, das sind Extrembeispiele. Aber die bestimmte Formen von Krebsfrüherkennungen sind, wie ich sagte, wissenschaftlich nachgewiesen, dass hier das Leben nicht verlängert wird.
Sie nennen das ja auch Patientenrevolution, also das Jahrhundert des Patienten. Nach Ihrem Modell sollen die Gelder, die bereits aufgewendet werden, dorthin fließen, wo sie auch nutzen. Also in welchen Bereichen soll eingespart werden und wo soll das Geld dann stattdessen hinfließen?
Also was wir wirklich brauchen, ist besser informierte Ärzte, besser informierte Patienten. Und in der medizinischen Ausbildung wäre das nicht so teuer. Es wäre auch nicht so teuer, die Informationsbroschüren besser zu schreiben. Ich muss dazu sagen, dass die Informationsbroschüren, zum Beispiel für Krebsfrüherkennung, heute so gut sind in Deutschland wie nie zuvor. Da hat sich massiv etwas verbessert und das Haring-Zentrum für Risikokompetenz, das ich leite, hat auch dazu beigehalten, mit zum Beispiel der Deutschen Krebshilfe zusammen durch die Broschüren zu gehen und die irreführenden Statistiken rauszunehmen. Also was ist eine irreführende Statistik? Ein einfaches Beispiel ist die Angabe von relativen Risiken und nicht absoluten Risiken. Also wenn ein Medikament die Wahrscheinlichkeit von, sagen wir, Gehirnschlag um 50% reduziert in einer Risikogruppe, dann wird oft gleichzeitig gesagt, auf der anderen Seite wird das Risiko von einem Krebs um 1 in 100 erhöht, also um 1%. Das klingt doch gut, also 50% Reduktion und 1% mögliche Nachteile. Das Problem ist, dass das erste eine relative Risikoreduktion ist, das zweite ein absoluter Anstieg. Also nehmen Sie an, es sind 100 Personen, die ein Medikament nehmen, das die Anzahl derjenigen, die eine Krankheit bekommen, von 2 auf 1 reduziert. Von 2 auf 1 sind 50%. Auf der anderen Seite, wenn diese 100 Personen das Medikament nehmen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit einer anderen Erkrankung, das sind die Nebenwirkungen, von 1 auf 2 in 100. Also Sie haben sozusagen gleich. Aber das kann man so darstellen und das wird auch in der Regel gemacht. Man spricht von einer 50-prozentigen Reduktion der Krankheit und einem 1-prozentigen Anstieg, also von 1 auf 2. Und das ist natürlich ein Beispiel für Irreführung. Das wird in verschiedensten Bereichen so gemacht, indem man den Nutzen als viel größer erscheinen lässt als den Schaden.
Jetzt haben Sie gesagt, die Broschüren sind schon viel besser geworden. Das nützt mir natürlich nicht ganz so viel, wenn ich dann nachher noch meinen Arzt befrage, der mir dann wieder irreführende Informationen weitergibt. Also wo würden Sie ansetzen? Sie haben ja schon gesagt, die Ausbildung beinhaltet eigentlich solche Themen gar nicht ausreichend.
Also nochmal zur Klärung. Also ein Arzt, der Ihnen eine nicht richtige Information gibt, macht das nicht bewusst. Also eine Irreführung ist nicht bewusst, sondern die kommt zustande, dass man zum Beispiel den Unterschied zwischen relativen und absoluten Risiken nicht kennt.
Mal angenommen, wir könnten an gewissen Bereichen sparen, also eben gute Informationen, die dann auch sinnhafte Behandlungen zur Folge haben. Wir haben das mal ausgerechnet, also so nach Ihrem Modell, und wir sind auf das Ergebnis gekommen, also in unserer Fachredaktion, dass man bis zu 15 Milliarden im Jahr im Bereich Pharma und Labor einsparen könnte. Jetzt höre ich die Pharmaindustrie im Hintergrund, die laut sagt, nee, auf gar keinen Fall, das lassen wir uns doch nicht wegnehmen.
Ja, klar. Denn man muss ja immer realisieren, dass was man einspart, verliert jemand anders. Und in diesem Fall die Industrie. Also man könnte an vielen Bereichen einsparen. Und das bedeutet eben auch, dass wir eine Gesundheitspolitik bräuchten, die in der ersten Linie die Interessen der Patienten vertritt und nicht die Interessen der Industrie vertritt.
Ja, das klingt so richtig gut und es klingt so richtig unmöglich, wenn ich an die Kraft der Pharma denke. Also haben Sie da eine Idee, wie ist so ein Paradigmenwechsel zu machen? Also bisher werden Leistungen vergütet, wir haben das ja auch zu Corona-Zeiten gesehen. Je mehr getestet wurde, desto lukrativer war es für diejenigen, die diese Tests durchgeführt haben. Ist das überhaupt realistisch, dieses gut klingende Modell?
Natürlich ist es realistisch, wenn man eine Politik hat, die sich für den Patienten einsetzt. Wir haben es auch geschafft, die Tabakindustrie auf die Knie zu bringen. Und wir haben es auch in anderen Bereichen geschafft, dass wir etwas tun für die Gesundheit der Menschen. Aber in vielen Bereichen ist das noch nicht erfolgt. Wir kämpfen mit der Zuckerindustrie, wir kämpfen mit der Fast-Food-Industrie und immer noch mit der Tabakindustrie. Und ich würde mir wünschen, eine Gesundheitspolitik, die wirklich evidenzbasiert ist und genau das tut, was im Interesse der Menschen ist. Schauen Sie, ich habe früher mal geglaubt, bevor ich mit Krankenkassen gearbeitet habe, dass die Krankenkassen interessiert seien, nur dafür zu bezahlen, was wirklich wirkt und nicht Geld auszugeben für Dinge, die kaum oder nicht wirken. Das ist nicht immer so. Nämlich ein primäres Ziel von Krankenkassen ist, Kunden zu gewinnen und Kunden zu halten. Und wenn so viele Menschen in Deutschland immer noch an Homöopathie glauben, ohne dass es Evidenz gibt, dass hier eine Wirksamkeit da ist, dann sind die Krankenkassen natürlich versucht, für Homöopathie zu bezahlen, um die Kunden zu halten.
Gleichzeitig, ich möchte es mal auf die andere Seite noch bringen, könnte man auch sagen, viele Menschen glauben an gewisse Impfungen oder sogenannte Impfungen. Auch das ist ja fraglich. Aber das wollte ich jetzt nur einmal in den Raum werfen. Gehen wir mal einmal konkret nochmal zum Patienten selbst. Was würde es bedeuten, wenn ich wirklich in einem Jahrhundert des Patienten lebe? Also gibt es dann mehr Beratungszeit, weniger Arztbesuche? Bin ich weniger krank?
Ja, also das würde bedeuten, dass man beispielsweise schon in der Schule jungen Menschen Gesundheitsverhalten beibringt. Das passiert kaum. Also etwa Ernährung. Und das geht weiter, dass wir Informationen im Internet haben, die wirklich für den Patienten da ist und nicht um etwas zu verkaufen. Das haben wir auch nicht. Aber das könnte man alles dahin bringen. Und eine ärztliche Ausbildung, die Risikokompetenz vermittelt. Also zu verstehen, wo der Nutzen ist, wie man den beurteilt und wie man sich nicht durch Interessenkonflikte in die Irre bringen lässt. Ein Beispiel ist Krebs. Krebs ist die zweithöchste Todesursache. Wir geben sehr viel Geld aus für Krebsfrüherkennung und die Studien zeigen, dass hier kaum das Leben verlängert wird. Wir geben viel aus und das ist sinnvoller für Krebstherapie, aber die größte Wirksamkeit könnte man erreichen, wenn man Vorsorge macht. Und Vorsorge ist nicht dasselbe wie Früherkennung, sondern Vorsorge verhindert Krebs. Früherkennung entdeckt ihn ja nur, wenn er schon da ist. Und wir wissen, dass grob geschätzt 50% aller Krebse durch Verhalten bedingt wird. Und dazu gehört Rauchen, Fettleibigkeit, ungesundes Essen, zu viel Alkohol zu trinken und ähnliche Verhaltensweisen. Die könnte man angehen und auch hier muss man früh beginnen, denn diese Gewohnheiten werden schon in der Pubertät oder manchmal früher eingelebt. Also wenn wir das Geld, was heute für Krebsfrüherkennung ausgegeben wird, und das sind Milliarden, einsetzen würden für Krebsvorsorge, das heißt Programme, die Menschen stark machen, die ihre Lebensgewohnheiten verändern, dann könnten wir wirklich Menschen vor dem Krebstod bewahren. Und das ist nun immer noch nicht passiert. Ich habe in meinem Buch Risiko ein solches Programm skizziert. Und das wäre alles durchführbar. Wir könnten die Schulen ändern. Wir könnten die medizinische Ausbildung ändern. Und wir könnten die Information für Patienten ändern. Aber wir brauchen auch Patienten, die den Mut haben, selbst mitzubestimmen, und zwar informiert zu bestimmen.
Also mehr hin zur Eigenverantwortung. Ich möchte abschließend noch einmal einen Blick auf die Ärzte richten, weil die sind ja nun auch beteiligt. Also was das für die Patienten bedeutet, haben wir gerade gehört. Was würde das für die Ärzte bedeuten, das Modell? Auch wieder Faktor Zeit, finanzielle Vergütung. Ist das lukrativ auch?
Also man kann Modelle entwickeln, wo Ärzte gut bezahlt werden und zugleich Zeit für den Patienten haben. Zum Beispiel ein Vergleich der verschiedenen Gesundheitssysteme ist sehr typisch. In den USA ist es eher so, dass wenig Zeit ist und die Ärzte verdienen mehr. Und das Gesundheitssystem ist sehr, sehr teuer. Das müssen wir nicht haben. Also ich habe selber Tausende von Ärzten in der Fortbildung ausgebildet, und zwar im Verständnis von Evidenz, und habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten Ärzte sehr dankbar sind, wenn sie einfache Methoden kennenlernen, mit denen man versteht, was wirkt und was nicht wirkt. Und die Fortbildung könnte man zum Beispiel in diese Richtung ausrichten. Ich habe das für 2 Jahre gemacht, als es damals Schering noch gab, weil eine Top-Managerin in Schering mein Buch das einmal als Skepsis gelesen hat und dachte, das sollte jeder Arzt wissen. Und als dann Schering aufgekauft wurde, ist dieser Kurs auch gestrichen wurde. Die Ärzte haben diesen Kurs bewertet als denen, wo sie am meisten gelernt haben. Also die Bereitschaft der Ärzte ist da, die Bereitschaft der Industrie nicht unbedingt.
Abschließend, um das Ganze mal rund zu machen, das Jahrhundert des Patienten. Wie würden Sie das kurz und bündig zusammenfassen?
Ich denke, das Gesundheitssystem braucht eine Revolution in Bezug auf bessere Information und bessere Ärzte und bessere Patienten. Das heißt, eine Einstellung zu Gesundheit, die zuerst eine Information und das Denkvermögen ausbildet und dann auch den Mut ausbildet, Selbstverantwortung zu übernehmen für Entscheidungen, die oft im medizinischen Bereich eben unsicher bleiben. Und hier könnte die Ausbildung schon beginnen in der Schule etwas dazu tun. Also wenn wir die Schulen revolutionieren und junge Menschen stark machen, dass sie kompetent werden im Umgang mit Gesundheit, aber auch mit Finanzen, mit Digitalen, dann könnten wir helfen, das Jahrhundert des Patienten zu ermöglichen.
Professor Dr. Gerd Gigerenzer, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und Ihre Ausführungen.
Es war meine Freude, Frau Strauß.
Bei Mensch und Medizin haben wir ja schon unzählige Male über sogenannte Impfungen gegen das Coronavirus und die dadurch entstandenen Schäden gesprochen. Und bisher sind wir, was die Aufarbeitung angeht, auf einem Gefühl der Ohnmacht und vielen Fragezeichen sitzen geblieben. Jetzt gibt es endlich auch einmal ein Ausrufezeichen. Die Zahnärztin Pia Axoy aus Mainz, sie klagt seit Jahren vor deutschen Gerichten gegen den Impfstoffhersteller AstraZeneca auf Schadensersatz. Ein zäher Prozess, bis jetzt zu einem Teilerfolg. Sie musste dafür alle juristischen Instanzen durchlaufen, bis der Bundesgerichtshof nun volle Einsicht in die Daten des Pharmakonzerns gewährt hat. Frau Aksoy ist heute unser Gast in Mensch und Medizin. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Frau Aksoy, lassen Sie uns Ihre Geschichte ganz kurz nochmal zusammenfassen. Sie haben sich impfen lassen, das war im März 2021, und daraufhin recht schnell gesundheitliche Probleme bekommen. Welche Probleme waren das und wie geht's Ihnen heute?
Also ich wurde damals am 5. März 2021 im Impfzentrum mit dem Impfstoff AstraZeneca geimpft. Und schon im Impfzentrum habe ich gemerkt, dass ich ein Taubheitsgefühl in der Hand bekomme und ein Kribbeln im Arm. Und in den darauffolgenden Tagen hatte ich ein richtiges Krankheitsgefühl mit Kopfschmerzen, Schüttelfrost, Fieber. Und 3 Tage nach der Impfung gipfelte das dann in einem kompletten Hörverlust auf der rechten Seite. Also ich habe von einer Sekunde auf die andere auf dem rechten Ohr schlagartig nichts mehr gehört. Ich kann sagen, ich habe das Impfzentrum als gesunder Mensch betreten und als kranker Mensch verlassen.
Und das ist bis heute auch so, dass Sie diesen Hörverlust haben, ja?
Ja, hat sich nicht mehr gebessert.
Sind Sie nach Auftreten dieser Beschwerden, Sie sagen ja, das ging sehr schnell, direkt auf die Idee gekommen, also das kann eigentlich nur von der Impfung kommen?
Auf jeden Fall. Wie ich schon gerade sagte, ich habe es als gesunder Mensch betreten und schon mit Nebenwirkungen das Impfzentrum verlassen. Und auch den HNO-Arzt, den ich direkt dann aufgesucht hatte, hat gleich gesagt, das kann nur die Impfung von AstraZeneca sein.
Sie sind dann vor Gericht gegangen und ich habe das am Anfang schon gesagt, Sie mussten 3 Instanzen durchlaufen, bis überhaupt endlich mal jemand, ich wollte sagen, Gehör gefunden haben. Ich weiß gar nicht, wie das bei Ihnen ankommt, wenn ich diese Redewendung benutze.
Nein, das ist genau richtig. Erst vor dem Bundesgerichtshof wurde mir rechtliches Gehör geschenkt. In den Instanzen davor wurde ich abgeschmettert.
Können Sie uns auch diesen Weg, diesen juristischen Ablauf kompakt zusammenfassen?
Ja, also ich habe mich für die Klage entschieden, weil für mich war klar, ich kann diesen Prozess nur gewinnen. Also mein Impfschaden ist bei der Berufsgenossenschaft anerkannt. Mehrere Ärzte haben mir bescheinigt, dass die Impfung mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Ursache für diesen Schaden ist. Deswegen bin ich voller Zuversicht vor Gericht gezogen. Aber leider wurde mein Vertrauen in den deutschen Rechtsstaat schnell erschüttert. Vor dem Landgericht Mainz wurde ich abgewiesen. Das Schlimme ist, die Richterin dort hat mich verlieren lassen, hat den Streitwert aber auch noch angehoben. Ich muss dazu sagen, je höher der Streitwert ist, desto mehr muss ich als Klägerin bezahlen. Ich hatte das Gefühl, sie lässt mich verlieren und tritt nochmal hinterher. Und dann bin ich aber in Berufung gegangen vor das Oberlandesgericht Koblenz. Dort war genau das gleiche der Fall. Ohne Hinzunahme eines Gutachtens haben die Richter dort entschieden, dass ich diesen Prozess hier nicht gewinnen kann. Aber man muss dem Richter im Oberlandesgericht Koblenz zugutehalten, er hat zugelassen, dass ich zum BGH gehen darf. Und mein Anwalt sagt immer, um zum BGH zu kommen, das ist wie ein zweiter Mond. Und diese Chance wurde mir gegeben und die habe ich dann auch genutzt.
Der Stand heute ist, der BGH, also Bundesgerichtshof, hat Ihnen volle Dateneinsicht in Bezug eben auf diese Corona-Injektion bei AstraZeneca gewährt. Herzlichen Glückwunsch, weil das ist eine lange Reise gewesen. Welche Ihrer ursprünglichen Forderungen sind denn jetzt mit diesem Stand erreicht?
Also noch habe ich jetzt nichts gewonnen, außer dass ich ein Recht auf Auskunft habe. Ich habe jetzt erreicht, dass ich einen Waffengleichstand erzielt habe. In allen Instanzen musste nur ich meine Daten offenlegen und beweisen, ja, es kommt von der Impfung, ich habe diese und diese Unterlagen. AstraZeneca musste nie irgendwelche Unterlagen vorweisen. Wir haben diese Daten noch nicht, das wird jetzt erst wieder zurückgeführt ans Oberlandesgericht Koblenz. Wenn dann da entschieden wird, dass AstraZeneca alle Daten offenlegen muss, also nicht nur bezüglich meines Beschwerdebildes, sondern alle Nebenwirkungen, die Sie kennen, dann habe ich einen Waffengleichstand erreicht. Und mit diesen Daten von AstraZeneca erhoffe ich dann endlich beweisen zu können, dass das Unternehmen schon vor meinem Impftermin von den gravierenden Nebenwirkungen wusste, aber diese nicht gekennzeichnet hat. Und ebenso könnte ich dann vielleicht darlegen, dass dieser Impfstoff kein positives Risiko-Nutzen-Verhältnis aufweist. Besonders bei Personengruppen in meinem Alter. Und nämlich schon in der Woche nach meiner Impfung wurde AstraZeneca für meine Altersklasse gar nicht mehr zugelassen. Und als ich noch im Krankenhaus war mit diesen Thrombosen, wurde es immer offensichtlicher und meine Altersklasse durfte mit diesem Impfstoff nicht mehr geimpft werden.
Sie haben ja vorhin gesagt, die Berufsgenossenschaft hat Ihren Gesundheitsschaden als Impfschaden anerkannt. Wie kommt das denn überhaupt, dass die Gerichte dann im Gegenzug das bisher verweigern? Wie geht das?
Das frage ich mich auch. Aber der BGH hat ja gesagt, was soll die Frau denn noch alles darlegen?
Ich habe am Anfang des Gesprächs den Verlauf Ihrer Geschichte als zäh bezeichnet. Also vielleicht ist das auch noch nicht mal annähernd das, was es wirklich trifft. Über 5 Jahre mittlerweile halten Sie schon durch und das ist ja jetzt auch noch nicht das Ende. Also der Bundesgerichtshof hat den Fall zur Neuverhandlung ans Oberlandesgericht Koblenz zurückverwiesen. Und wie geht das da weiter?
Ja, also wir fangen eigentlich wieder bei Null an. Der ganze Fall wird jetzt nochmal neu aufgerollt und meine Hoffnung ist, dass AstraZeneca über alle bekannten Nebenwirkungen Auskunft geben muss. Meine Bedenken sind natürlich, dass ich zum gleichen Richter zurückkomme, der mich ja schon einmal abgewiesen hat. Und wie wird er jetzt entscheiden? Wird er mir jetzt noch wohlgesonnen sein? Und das ist meine Angst. Und auch, dass kein unabhängiger Gutachter bestellt wird, das ist auch schwierig. Keiner, der irgendwie vorher im Pharmakonzern tätig war und eher der Pharmaindustrie den Rücken stärkt und nicht mir.
Hätten Sie das vor 6 Jahren gedacht, dass Sie mal so eine Geschichte durchlaufen?
Auf gar keinen Fall. Ich hätte es mir auch anders gewünscht.
Sie nehmen mit diesem Fall ja auch, wenn auch unfreiwillig, eine Vorbildfunktion ein oder eine Vorreiterfunktion, wenn man so will. Wie schätzen Sie das ein? Inwieweit können andere Menschen, die Opfer der Impfung geworden sind, von Ihrem Prozess profitieren? Also vielleicht haben Sie da ja auch sogar schon Rückmeldungen bekommen von Menschen, ja, für die das bisher auch schon hilfreich war.
Ja, ich denke, das war ein Meilenstein jetzt in diesen Impfschadensprozessen, dass wir diesen Auskunftsanspruch erzielt haben. Weil dieses Verfahren, dass die Pharmakonzerne Auskunft geben müssen, zählt jetzt nicht nur für AstraZeneca, sondern zum Beispiel auch für BioNTech. Und das verfolge ich dann schon im Internet, dass andere Impfgeschädigte davon sehr profitieren. Weil nicht nur AstraZeneca, sondern auch Moderna, BioNTech, alle müssen jetzt umfassend Auskunft erteilen. Und das durch dieses Urteil beim BGH.
Wenn Sie jemand fragen würde, wenn ich jetzt selber klagen will oder wenn ich mir selber helfen will, was sollten Menschen tun oder was sollten sie auch besser lassen in so einem Prozessrahmen? Haben Sie da eine Idee oder einen Tipp?
Sie sollten sich einen guten Anwalt für Medizinrecht suchen. Dadurch, dass ich ja jetzt schon eine Vorreiterrolle übernommen habe, wird es denen, die jetzt klagen, vielleicht leichter gemacht. Wenn es nicht schon verjährt sein sollte, das kommt jetzt auch noch mit hinzu. Wahrscheinlich wurde es jetzt auch 5 Jahre rausgezogen, dass mal ein Urteil gesprochen wurde, weil einige Fälle dann natürlich auch schon in die Verjährung geraten sind.
Ich habe Sie am Anfang gefragt, wie es Ihnen heute geht. Und natürlich ist das erstmal aufgrund dieser Geschichte auch ein Stück schon vorausahnbar. Aber wie sieht Ihr Alltag aus jetzt? Also Ihr Leben hat sich ja vollständig verändert. Würden Sie sagen, dass Sie auch etwas aus dieser ganzen Geschichte für sich noch ziehen können? Also wenn Sie mal positiv nach vorne schauen.
Ja, natürlich hat sich durch diese sogenannte Impfung mein Leben drastisch zum Schlechteren gewendet. Der Alltag ist anstrengender geworden, aber es hat mir auch die Augen geöffnet. Ich glaube, wenn jetzt nochmal eine sogenannte Pandemie auftreten sollte, ich bin aufmerksamer geworden. Ich kann mir jetzt auch im Nachhinein nicht mehr vorstellen, warum so viele an diesem Experiment teilgenommen haben, ohne weiter zu hinterfragen. Und darüber wundere ich mich bis heute.
Sie haben ja selber, wenn man das so sagen kann, auch an diesem Experiment teilgenommen. Am Anfang war da ein Vertrauen, was Sie jetzt selbstverständlich verloren haben, oder gab es auch schon anfängliche Zweifel?
Zweifel hatte ich schon von Anfang an, aber es wurde ja nicht richtig aufgeklärt. Also ich bin keine Pharmakologin und in dem Impfzentrum, man wurde nur aufgeklärt über Schmerzen an der Einstichstellung, Rötung, Unwohlsein. Mit diesen Nebenwirkungen hätte ich leben können. Man wurde aber in diesem Impfzentrum nicht aufgeklärt über Thrombosen oder sogar Tod. Wenn ich darüber aufgeklärt worden wäre, hätte ich mich niemals impfen lassen.
Gibt es abschließend etwas, was Ihnen noch wichtig ist zu sagen? Also an wen auch immer Sie sich richten möchten?
Also wichtig ist mir noch zu sagen, dass ich es schlimm finde, dass durch diese rein prophylaktische Maßnahme solche gravierenden gesundheitlichen Schäden aufgetreten sind. Und es hat sich ja auch hinausgestellt, dass diese Impfung gar nicht vor Ansteckung geschützt hat. Und das finde ich einfach schlimm.
Ich danke Ihnen für Ihre Schilderung und ich drücke Ihnen die Daumen und wünsche Ihnen alles Gute, weiterhin viel Erfolg.
Herzlichen Dank für das Interview.
Den Kontrafunk, die Sendung Mensch und Medizin, jetzt mit dem aktuellen medizinischen Nachrichtenüberblick mit Corinna Ziegerli.
Das internationale Pandemieabkommen droht zu scheitern. Am Sitz der Weltgesundheitsorganisation WHO in Genf findet vom 18. bis 23. Mai die entscheidende Verhandlungswoche statt. Besonders umstritten ist ein Zusatzmechanismus zum Austausch von Krankheitserregern und zur gerechten Verteilung von Impfstoffen und Medikamenten. Hierbei sind wohlhabende Staaten und Entwicklungsländer tief gespalten. Wird keine Einigung gefunden, kann das Pandemieabkommen in der bisherigen Form nicht in Kraft treten. Die Mitgliedstaaten der WHO hatten das Pandemieabkommen generell bereits im Mai vergangenen Jahres verabschiedet. Der Kern des Abkommens ist der schnelle Austausch über neue Krankheitserreger zwischen Staaten und Pharmaunternehmen, um die rasche Entwicklung von Impfstoffen zu ermöglichen. Auch dieser Punkt ist strittig. Voraussetzung für das Inkrafttreten des Abkommens ist die Ratifizierung durch mindestens 60 Mitgliedstaaten. Nach dem Ausscheiden aus der WHO beteiligen sich die USA nicht weiter an den Verhandlungen. Die mRNA-Technologie wird weiter ausgebaut. Die EU-Kommission hat einen neuen Kombinationsimpfstoff gegen Grippe und Covid-19 zugelassen. Der Impfstoffhersteller Moderna gab am 21. April 2026 die Zulassung des mRNA-Impfstoffs Mcambria X bekannt. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen derzeit an einem mRNA-Impfstoff gegen das Hantavirus, der sich noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet. Kritiker werfen den Zulassungsbehörden vor, Studien mit Hinweisen auf Risiken der mRNA-Technologie bei der Bewertung nicht ausreichend zu berücksichtigen. Sie verweisen unter anderem auf entzündliche Eigenschaften der produzierten Spike-Proteine sowie der verwendeten Lipid-Nanopartikel. Zudem wiesen verschiedene Studien auf potenzielle langfristige Auswirkungen auf Herz- und Immunsystem hin. Auch die Verweildauer der gebildeten Fremdproteine im Körper geimpfter Personen sei bislang nicht abschließend geklärt. Kritisiert werden darüber hinaus die vergleichsweise kurze Schutzdauer der Präparate sowie der begrenzte Schutz vor einer Weitergabe des Virus. Fast jeder zweite Arzt in Berlin zieht laut einer Mitgliederumfrage der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin eine Schließung seiner Praxis in Betracht. An der Befragung der KV Berlin nahmen Ende April rund 2500 niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten teil. Hintergrund sind die befürchteten Auswirkungen des geplanten GKV-Beitragsstabilisierungsgesetzes. Nach Angaben der KV Berlin erklärten mehr als 1000 der Befragten eine vorzeitige Praxisaufgabe oder einen früheren Eintritt in den Ruhestand zu erwägen. Zudem hält rund ein Drittel der Befragten einen Personalabbau in der eigenen Praxis für möglich. Über 70% gaben zudem an, eine Niederlassung unter den derzeitigen Rahmenbedingungen nicht weiter empfehlen zu können. Mehr als 90% der Teilnehmer erwarten demnach negative Auswirkungen des GKV-Beitragsstabilisierungsgesetzes auf die ambulante Versorgung. Rund 80% rechnen mit Einschränkungen bei Leistungen für gesetzlich Versicherte, etwa 3/4 mit längeren Wartezeiten. Der Vorstand der KV Berlin bezeichnete die Ergebnisse als alarmierendes Signal für das Gesundheitssystem. Die Politik müsse sich der möglichen Folgen der geplanten Sparmaßnahmen für die Patientenversorgung in Berlin bewusst sein. Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass der Ursprung der Multiplen Sklerose MS möglicherweise im Darm liegt. Ein Forschungsteam der Keio-Universität in Tokio untersuchte dazu Immunreaktionen auf Darmmikrobiota in Biopsien von Personen mit MS. Bisher war unklar, warum das Immunsystem körpereigene Nervenzellen angreift. Die Studie legt nahe, dass bestimmte Darmbakterien dabei eine Rolle spielen könnten. Im Darm überwacht das Immunsystem kontinuierlich Mikroorganismen und bildet dabei unter anderem T-Helferzellen. Bei Menschen mit MS scheint dieser Prozess gestört zu sein. Die Forscher fanden Hinweise darauf, dass Zellen der Darmwand verstärkt Warnsignale aussenden, die eine überschießende Immunreaktion auslösen können. In Mausmodellen zeigte sich, dass eine Abschwächung dieser Signale den Verlauf einer MS-ähnlichen Erkrankung mildern kann. Zudem beobachteten die Forscher, dass sich bestimmte Immunzellen vom Darm in Richtung Rückenmark ausbreiten und dort Entzündungen auslösen können. Als möglicher Auslöser wird unter anderem das Epstein-Barr-Virus diskutiert. Die Forscher gehen davon aus, dass MS durch mehrere Faktoren bedingt ist und keine einzelne Ursache hat.
Das waren die Mensch- und Medizin-Nachrichten mit Corinna Ziegerli.
Seit dem Ausbruch des Hunter-Virus auf einem Kreuzfahrtschiff im Atlantik breitet sich die Dramatik über die Gefahren des Virus selbst wie ein gefährliches Virus aus. Über die aktuelle Berichterstattung hat der Lungenarzt Dr. Wolfgang Wodak vor einigen Tagen hier bei uns im Kontrafunk gesagt.
Das halte ich für Tüdelkram. Das ist wieder so ein Ding, da will wieder einer seine Aktien steigen lassen. Es gibt ja jetzt auch klinische Studien schon, da laufen die ersten, ich glaube, das ist jetzt Phase 1 Studien, wo so ein gentechnischer Impfstoff dann vorbereitet wird. Und das ist so das Typische, dass die WHO mal wieder arbeitet als Agentur für zum Anheizen von Aktienkursen. Da haben irgendwelche Leute, haben wahrscheinlich die Aktien schon gekauft und hoffen, dass die jetzt steigen. Wenn man da eine Not wieder draus machen kann, wenn man uns wieder Angst macht, dann wird auch wieder plötzlich so ein Impfstoff, dann wieder gibt es eine Notfallzulassung und dann dürfen die das Zeug ausprobieren bei Menschen. Das ist das Übliche, was sie immer wieder versuchen. Seit den letzten 20 Jahren sind zunehmende Maße sicherlich eine Masche geworden. Und deshalb, ich kann das überhaupt nicht ernst nehmen.
Ich spreche jetzt mit dem Allgemeinmediziner Dr. Gunther Frank, der auch Mitglied der Mensch und Medizin Fachredaktion ist. Hallo Gunther.
Hallo Verena.
Ja, du hast gehört. Wie schätzt du die Lage ein? Geht es jetzt wieder los?
Naja, sie inszenieren wieder Theater. Also Bleiben wir einfach mal bei den Fakten. Es war ein Kreuzfahrtschiff auf dem Weg zur Antarktis, glaube ich, hat in Argentinien auch Stopp gemacht. Auf diesem Schiff sind Menschen erkrankt. Es ist ein Passagier gestorben. Inzwischen sind, glaube ich, 3 gestorben. 7 sind erkrankt und die Symptome waren von Fieber bis hin zu Atemschwierigkeiten. Also unspezifische Symptome. Ich nehme an, dass man dann vielleicht die Proben weggeflogen hat, in einem Labor hoffentlich dann auch diagnostiziert hat mit Antikörpern und dann gesagt hat, es war das Hunter-Virus. Also ein Virus, was eigentlich von Nagern auf Menschen übertragen wird und selten vorkommt. Und jetzt wird natürlich Quarantäne und man muss die Passagiere beobachten. Das ist ja alles in Ordnung. Aber wenn ich dann sehe, was sucht denn ein WHO-Direktor auf Teneriffa, wenn das Schiff dort anlegt, um persönlich die Evakuierung zu überwachen? Was soll denn das, bitteschön? Ja, und gleichzeitig sehen wir wieder, dass die Aktienkurse von Moderna steigen, die auch schon von einem Impfstoff sprechen. Und wenn dann der WHO-Direktor dann auch noch auf die internationalen Gesundheitsgesetze hinweist, ja, die ihm ja ein Durchregieren bis zu Schulschließungen bei uns ermöglichen, wenn die Parlamente das durchwinken und sie werden es tun in der jetzigen Verfassung, dann denke ich mir, Leute, also sollte es da losgehen. Und ich denke, wir sollten hier einfach auch eine Alarmstufe Gelb bei uns haben, nicht wegen des Hunter-Virus. Das ist keine Gefahr für die Allgemeinheit. Definitiv ist ja jemand gestorben, das ist schon ernst zu nehmen, aber nicht im Sinne einer Epidemie oder einer Seuche, sondern es wird schon wieder probiert, hier ein Angstszenario aufzubreiten, mit Impfstoffen irgendwelche Aktienkurse anzutreiben und mit irgendwelchen Lockdowns schon mal um sich zu werfen. Also wenn es nicht so tragisch wäre, könnte man fast drüber lachen.
Jetzt hast du schon ganz viele Dinge angesprochen. Lass uns das nochmal einzeln durchgehen. Also wenn man auf der Seite der WHO schaut, dann heißt es dort, man soll sich von Nagetieren und deren Ausscheidungen fernhalten, so sinngemäß. Ja? Also nicht einatmen. Ich denke da jetzt an so Mäusedreck, den finden wir ja überall, im Garten, in der Garage, dann noch dazu vielleicht, wenn ich auf dem Land lebe. Wie ist denn diese Warnung jetzt einzuschätzen?
Ja, das ist halt komplette Panikmache. Was man in unserer Zeit, unserer Gesellschaft vollkommen außer Acht lässt, ist der Fakt der Vortestwahrscheinlichkeit. Also wie wahrscheinlich ist, dass irgendetwas eintritt? Wie viele Menschen müssen Mäusekot einatmen, der in der Luft schwebt, in einem Schuppen, damit einer einen Hunter-Virus bekommt? Das ist alles lächerlich klein. Das sind kleine Risiken. Das sind keine Alltagsrisiken, das ist nichts, worüber man sich im Alltag Sorgen machen müsste. Und diese quasi Nicht-Risiken, die werden aufgebauscht. Und damit setzt man Leute wieder unter Angst und Leute unter Angst lassen sich wieder manipulieren. Und ich meine, wenn Herr Steinmeier in der Corona-Zeit meinte, der Spaziergang hätte seine Unschuld verloren, weil Leute montags auf Spaziergängen gegen diese unsägliche Politik protestiert haben, dann muss man seit der Corona-Zeit sagen, ja, die WHO und alle solchen Beteiligten, RKI und Gesundheitsbehörden haben ihre Unschuld verloren. Und sie sollten bitte aufhören mit solchen Warnungen, die nichts mit unserem Alltag zu tun haben, die nur Angst machen.
Es wird berichtet von einer Mensch-zu-Mensch-Übertragung. Auch das kann man nachlesen. Die WHO stuft das Risiko bisher sehr gering ein. Gleichzeitig, und das hast du ja auch gesagt, wird im Hintergrund angetrieben, jetzt bitte den noch ausstehenden Pandemievertrag zu unterschreiben, denn es sei eine Frage der Zeit, wann die nächste Pandemie kommt. Es gibt eigentlich keine Zusammenhänge oder eben genau nur ein Geschäft daraus zu machen, wenn ich das richtig verstehe. Ja,
ja, es geht überhaupt nicht mehr um echte Risiken. Ja, über die sich dann die Gesundheitsbehörden entsprechend auslassen sollten, erforschen sollten und Abwägungen treffen sollten, auch besonders eben bezüglich der Schäden, die man durch Maßnahmen anrichtet, sondern es wird einfach nur, blind will ich es gar nicht nennen, es wird einfach nur auf die Paniktaste gedrückt, ohne dass man irgendwie relevante Zahlen hat. Und das kennen wir alles aus Corona, erst abwiegeln und dann maximal Gas geben. Wie gesagt, man kann diesen Institutionen nicht mehr trauen. Ich persönlich halte sie für kriminell. Ich halte sie für vollkommen Fremdinteressen gesteuert. Das hat mit Gesundheit überhaupt nichts mehr zu tun. Hier werden Theater gespielt, um letztendlich künstliche Märkte zu bedienen und wieder Aktienkurse nach oben zu treiben und das Geld aus der allgemeinen Kasse in die Hände von wenigen zu spielen. Ich meine, es ist jetzt wieder, ich mache das große Fass auf, aber bitteschön, was soll denn das ganze Theater anderes sein?
Du hast das vorhin schon angerissen, aber jetzt einfach nochmal zum Verständnis. Da zeigen Menschen auf einem Schiff unspezifische Symptome. Und so ein Kreuzfahrtschiff hat ja nun kein Labor an Bord, nehme ich mal an, wo PCR-Tests parat liegen. Du hast gesagt, das wird dann weggeflogen. Aber das ist ja schon eine drastische Maßnahme. Wie können wir uns das vorstellen? Also könnte das tatsächlich so gewesen sein? Da hat jemand Symptome und dann wird da ein Hubschrauber weggeschickt?
Ja, das kann ich mir vorstellen, je nachdem, wie weit oder wie nah die an der Küste waren und an so einem Labor dran. Ich meine, klar, da stirbt ein Mensch und ich glaube, die Betroffenen sind so zwischen 60 und 70 Jahre alt. Also sie sind nicht 90 oder 110 Jahre, sondern sind noch mitten in ihrem Leben stehen und das ist dramatisch. Und da möchte ich schon wissen, was das ist. Ist das gefährlich? Also das ist schon legitim, dass man sich darum kümmert, selbstverständlich. Aber ich kann jetzt nur hoffen, dass das wirklich eine saubere Diagnostik war, also dass das mit Antikörpern bestimmt worden ist und nicht mit PCR. PCR beweist nichts. Ja, PCR ist ein Hinweis, aber mehr nicht. Aber wir haben bei Corona gesehen, dass die gesamte sogenannte Corona-Pandemie letztendlich nur eine Testpandemie war, mit PCR-Tests, die ohne Aussage waren. Also zumindest nicht mit der Aussage, für die man sie verwendet hat. Also, wie gesagt, das Medizinische ist die eine Sache und das muss man ernst nehmen. Es ist jemand gestorben. Aber ich misstraue halt diesem ganzen Mechanismus inzwischen zutiefst und Hantavirus, ja zumindest mal ein Szenario auf einem Forschungsschiff, glaube ich, war Teil von Planspielen der WHO vor kurzem gewesen. Also ich traue ihnen einfach alles zu. Mein Vertrauen ist komplett am Boden, dass hier irgendetwas seriös und vernünftig abläuft. Für mich gehört die WHO schlichtweg abgeschafft, weil sie besteht ja auch nur noch aus mehr oder weniger Privatinvestoren und deren Geschäfte sie offensichtlich ganz betreibt. Also für mich als seriöser Arzt ist die WHO out. Ich traue ihr nicht einen Zentimeter über den Weg.
Lass uns das Ganze nochmal von zwei Seiten aus betrachten. Also zum einen, Angst ist ja nicht immer realistisch. Wer jetzt dennoch Angst hat, dass er vielleicht auch stirbt, ja, weil es steht ja im Raum, es wird überall in den Medien darüber berichtet. Angst, sich mit einem Hantavirus oder vielleicht generell auch mit einem Virus zu infizieren. Was kannst du da Beruhigendes vielleicht auch nochmal in den Äther schicken?
Ich glaube, wir sollten diese Frage wirklich mal ganz grundsätzlich betrachten. Und es freut mich sehr, dass in der gleichen Sendung wie in der heutigen eben auch der ehemalige Chef des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung, Gerd Gigerenzer, auch zu Wort kommt. Er hat nämlich vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, das heißt Risiko. Und darin schlägt er vor, dass die Kinder in der Schule das Fach Risikokompetenz haben sollten. Und das ist genau die richtige Forderung, weil ständig wird versucht, Menschen über Risiken Angst zu machen und sie zu einem bestimmten Verhalten zu bringen. Und dabei wird völlig außer Acht gelassen, ob dieses Risiko wirklich relevant ist. Und die Menschen gehen so viele Alltagsrisiken ein, denken nicht drüber nach. Wenn ich mit einem Schemel hochsteige und einem Vorhang abzuhängen, viel höheres Sturzrisiko, als wenn ich irgendwie Mäusekot aus Schuppen ausfege. Also, dass wir einfach mal uns überlegen, wie werden wir ein bisschen, ja, wie sagt man heute, resilienter ist, glaube ich, das Wort dafür. Also stärker gegenüber diesen Versuchen, uns über die Angstmache zu einem Verhalten zu bringen. Und dass wir kompetenter werden, Risiken einzuschätzen. Ich finde das extrem wichtig. Man muss sich nämlich klar machen, wie schon junge Kinder über Social Media dermaßen beeinflusst werden, Angst vorm Essen zu haben, bestimmte Produkte zu kaufen, weil andere Sachen sie krank machen und sie quasi von einem Angstszenario ins nächste gerade so wechseln und entsprechend manipuliert werden. Also das ist eine breite Diskussion, die wir führen müssen. Und das Hantavirus kann ich nur sagen, es ist in Deutschland kein relevantes Risiko und es wird auch keines werden. Da bin ich mir komplett sicher und bitte der WHO nicht einen Zentimeter über den Weg trauen.
Dann gibt es ja noch eine andere Angst, die, wenn ich nicht mich vor dem Viren fürchte, aber vielleicht vor einer neuen Pandemie, vor einer neuen inszenierten Pandemie. Die Maßnahmen, die Masken, all das haben wir ja nicht vergessen. Was kannst du dazu sagen? Wie sollen wir uns verhalten?
Ja, seit Corona müssen wir diese Angst ernst nehmen. Sie ist im Gegensatz zu dem Angst vorm Hantavirus, ist sie relevant. Also ich persönlich habe überhaupt keine Angst vor Epidemien. Ich habe Angst vor inszenierten Pandemien, wie wir es in der Corona-Zeit erlebt haben. Und da die entsprechenden Verantwortlichen nicht bereit sind, ihre Fehler zuzugeben, wo man sie ihnen schwarz auf weiß vor Augen führt, zum Beispiel in den Enquete-Kommissionen, müssen wir davon ausgehen, dass sie auch bei einer erneuten Versuch über eine solche Pandemie wieder die Gesellschaft massiv einzuschränken, Geld von unten nach oben zu verteilen, bestimmte künstliche Märkte zu bedienen, dass sie wieder sogar unser Grundrecht schleifen würden. Und diese Angst ist real und dagegen müssen wir was tun, indem wir einfach informieren, informieren, informieren und uns das auch nicht mehr bieten lassen.
Dr. Günther Frank mit einer Einschätzung zur aktuellen Lage über die Panikmache des Hunter-Virus. Vielen Dank.
Ja, danke, Verena.
Das war Mensch und Medizin im Kontrafunk. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit im mehrfachen Sinne. Sollten Sie interessante Gesprächspartner für diese Sendung kennen oder vielleicht selbst so einer sein, dann freuen wir uns über Ihre Nachricht. Schreiben Sie uns an medizin@kontrafunk.radio. Vielen Dank fürs Dranbleiben, fürs Weiterleiten. Unsere Sendungen gibt es auch als Podcast unter kontrafunk.radio. Ich bin Verena Strauß. Alles Gute für Sie und bis bald.